Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Ja, wir sind wieder da, wir sind wieder nach dem Bundesliga-Wochenende hier zusammengetroffen und wenn ich von wir rede, meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen kongenialen Partner, der selber gegenüber dem Schiri immer ein absoluter Engel ist und sich nie irgendwelche Ausreißer, irgendwelche Schnitzer erlaubt. Das ist natürlich Anton.
Ja, Moritz, vielen, vielen Dank. Und heute ist ja auch der Deadline-Day, an dem Tag, wo wir diese Folge aufnehmen. Da flattern hier und da mal Transfers rein. Aber die wichtigste Nachricht ist natürlich, dass du der Zwei-Mann-Mauer erhalten bleibst. Und deshalb können wir wie gewohnt direkt reinstarten in unsere erste Kategorie.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und ich habe mir heute mal nicht den FC Bayern München als ersten Gewinner aufgeschrieben, obwohl die Bayern gewonnen haben. Aber für mich hat es Borussia Mönchengladbach quasi aufs Treppchen der Gewinner geschafft, ganz nach oben. Denn das war ein Sieg gegen Stuttgart, der die Ansprüche der Fohlen nochmal deutlich untermauert hat. Es ist eben eines dieser Duelle gewesen, dass sie in den vergangenen Jahren einfach so nicht gewonnen haben. Sie haben immer so ein bisschen davon geträumt, oben mitzuspielen, aber gegen die Mannschaften, die es dann am Ende wirklich geschafft haben, in der Tabelle, in den ersten Plätzen sich zu bewegen, da hatten sie immer Schwierigkeiten. Und jetzt haben sie es eben geschafft, sogar in Stuttgart mit 2-1 zu gewinnen und das auch total verdient und sind damit jetzt eben wieder ganz nah rangesprungen an die Stuttgarter, an die obersten Plätze. Und ich finde, allein das ist einfach Grund genug, ja, sie hier als Gewinner zu führen. Ngumu hat ein wunderschönes Tor gemacht, Kleindienst hinten raus, mal wieder der Entscheider. Also ja, man darf sich, finde ich, so langsam berechtigte Hoffnung machen, dass Borussia Mönchengladbach da ein Wörtchen mitreden darf, wenn es darum geht, die Plätze rund um Europa zu besetzen.
Absolut, gehe ich total mit. Ich habe gerade nebenbei so ein bisschen unsere Tierlist gesucht. Ich habe es leider nicht in der Zeit geschafft. Ich dachte, du schweißt noch ein bisschen mehr aus. Aber ich wollte diesen Spieltag generell auch mal darauf eingehen, dass wir da, glaube ich, recht gut, gerade auch was diese obere Tabellenhälfte angeht, gut lagen. Und Teil dessen waren ja auch die Gladbacher, bei denen wir auch beide gesagt haben, vom Kader, auch was so diese Neuzugänge, diese Verstärkungen angeht, trauen wir ihnen das auf jeden Fall zu. Und ja, Kevin Stöger, der hat vielleicht jetzt die letzten Monate nicht ganz den Impact gehabt, den man sich gedacht hat. Anders da natürlich Tim Kleindienst, der mal wieder getroffen hat. Das ist so langsam das Kleindienstsche Gesetz. Wenn Gerassi trifft, dann trifft auch Kleindienst. Der muss natürlich die Nase vorn behalten. Ich sage das jede Folge. Also da muss man jetzt einfach durch. Nein, es war eine super Leistung und sehr reif einfach auch. Und einfach so, wie du sagst, die Leistung, die dann mal eben zeigt, ja, Gladbach gehört in diese, die Amerikaner sagen immer, in die Conversation. Also man muss sie mit aufführen auf jeden Fall, wenn es um die internationalen Plätze geht. Und das ist dann auch verdient. Also wenn man dann eben da steht, kurz nach der Winterpause, auch dann, wie du sagst, gegen einen Champions-League-Teilnehmer oder ehemaligen, muss man ja mittlerweile sagen, bei einem ehemaligen Champions-League-Teilnehmer gewinnt, dann ist das auf jeden Fall auch eine Mannschaft, die eben in diese Unterhaltung gehört. Und das gefällt mir gut, Gladbach, super sympathischer Verein und wie gesagt, die Verstärkungen im Sommer haben uns beiden ja eigentlich gut gefallen und deswegen bin ich gespannt, wer sich da eben oben noch so halten kann, aber Stand jetzt sieht das auf jeden Fall gut aus bei den Gladbachern, die natürlich auch so ein bisschen davon profitieren, dass Stuttgart gerade nicht in Topform ist. Dann gehe ich mal über zu meinem ersten Spieltagssieger und das, ja, jetzt muss ich es auch mal wieder machen, oder? Ist natürlich Werder Bremen. Entgegen aller Widrigkeiten haben sie am Freitagabend ein Fußballspiel gewonnen mit 1-0 gegen Mainz 05. Erstmal beim Sportlichen bleiben. Das war hochverdient. Also, um Thomas Tuchel zu ärgern, die X-Goal-Statistik hat Bände gesprochen. Ich glaube, es war über 3 zu 0,7 oder so. Also, da müssen sie auf jeden Fall dann auch mehr Tore machen. Da hilft natürlich nicht, wenn du einen Elfer verschießt. Der zieht natürlich diese X-Goal-Statistik nochmal hoch. Duxch hatte den Elfer verschossen. Auch so ein bisschen fragwürdiger Elfmeter, muss man sagen. Also, sehr, sehr knifflige Entscheidung. Schmied, der da an Zentner vorbeigeht, der sich den Ball vorher so ein bisschen zu weit vorgelegt hatte und dann ja, getroffen wird. In der Wiederholung sieht man, finde ich, schon auch, dass Zentner den Ball ein bisschen mit dem Fuß spielt. Aber entscheidend war dann wohl, dass ja, der Schiedsrichter mit seinem VAR-Team das nicht als kontrolliertes Spielen von Zentner gesehen hat, interpretiert hat, sondern eben nur als irgendwie ein Streifen. Und danach bringt er natürlich Schmied zu Fall. Egal, müssen wir nicht drüber diskutieren, denn der Elfmeter wurde verschossen. Trotzdem haben die Bremer ein super Spiel gemacht und dann sich auch wieder durch Leonardo Bittencourt dann mit einem Tor belohnt, der ja auch schon gegen Dortmund getroffen hatte. Nicht ganz so schön dieses Wochenende wie am letzten, aber dafür dann so ein erkämpftes Tor, wo er einfach vorne den Ball dann über die Linie stochert. Und ja, dann wurde es hinten raus nochmal ziemlich wild. Es gab ja immer wieder Aufforderungen, das Spiel nicht zu sehr zu verlangsamen, nicht Zeit zu schinden, vom Schiedsrichter auch an die Bremer natürlich, was ja klar ist. Trotzdem war dann so ein bisschen diese Schlussphase, in der es dann am Ende 2 gelb-rote Karten innerhalb von 10 Sekunden gab an 2 Bremer Spieler, an Marco Friedl, den Kapitän, und vorher an Niklas Stark. Und dann natürlich noch nach dem Spiel Ole Werner. War natürlich sehr turbulent und deswegen würde ich sagen, versuche ich mal, kannst gerne auch deine Meinung dann dazu sagen, Anton, so ein bisschen diese Ereignisse nacheinander aufzudröseln. Ich habe jetzt auch bewusst diesen Spieltag mir nicht den Schiri als Verlierer aufgeschrieben. Ich wollte auch einfach den Fokus auf den Bremern haben, die sich das Spiel auch einfach spielerisch, fußballerisch verdient haben, diesen Sieg. Aber wenn wir mal anfangen mit der gelb-roten Karte gegen Niklas Stark, weiß nicht, hast du die Aktion vor Augen, Anton?
Tatsächlich bin ich einfach sehr auf deine Ausführung jetzt gespannt. Deswegen.
Okay.
Sag's erstmal.
Dann mach du danach. Das ist für mich schon sehr, sehr fragwürdig. Also, Niklas Stark bekommt den Ball an der Seitenauslinie, bekommt die zugeworfen. Weiß nicht, ob es vom Gegner war, ist egal. Er steht an der Position, an der er einwerfen soll und gibt den Ball dann nochmal weiter, bekommt davor die Aufforderung vom Schiri, ja okay, passt, nicht weiter und jetzt einwerfen. Und dann wirft er den Ball nochmal ein paar Meter nach vorne zu Mitchell Weiser. Und das hat dem Schiedsrichter dann, ich glaube Martin Petersen war es, ne? dem hat es dann gereicht, dass er sofort hingeht und ihm gelb-rot zeigt. Niklas Stark hatte halt vorher im Spielverlauf schon gelb gesehen. Und das ist für mich extrem wenig, beziehungsweise kein Fingerspitzengefühl, denn man muss in dem Kontext sehen, wie oft, gerade wenn du am Ende ein 1-0 verteidigst, siehst du einen Innenverteidiger einen Einwurf ausführen. Nie. Innenverteidiger führen nie Einwürfe aus, egal ob Kreisliga oder Bundesliga. Es machen immer Außenverteidiger oder weiter vorne. Ich bin noch nicht blöd. Klar, die Bremer spielen eine Dreierkette, aber ich bin noch nicht blöd und lass einen meiner 2 bis 3 zentralen Verteidigungsleute, meine letzte Abwehrlinie, einen Einwurf an der Außenlinie ausführen, wo es einen schnellen Ballverlust geben kann und dann fehlt er hinten. Das wird nie gemacht. Und diese paar Sekunden, die er den Ball dann noch weitergibt an Mitchell Weiser, sind für mich nicht Grund genug, ihn dann runterzustellen, wenn man eben vor allem diesen Kontext hat, das ist ein Innenverteidiger, der wirft nicht ein. Also das siehst du im Spiel, keine Ahnung, 20 Mal, dass Innenverteidiger oder zumindest Spieler, die aus dem Zentrum kommen, den Ball abgeben an jemanden, der einwerfen soll, der besser einwerfen kann, weil er eben auch außen steht. Wenn es jetzt Weiser gewesen wäre, der den Ball weitergibt, dann würde ich sagen, ist okay. Wenn du ihn vorher schon ermahnt hast, dann gib ihm von mir aus gelb-rot. Aber das war für mich dann absolut Quatsch, eben vor allem vor diesem Hintergrund. Und dass es dann weitergeht, Marco Friedl als Kapitän wohlgemerkt geht zum Schiri, redet mit ihm und du hast schon gesehen beim Schiedsrichter, seine Argumentation war dann am Ende, ja, Marco Friedl hätte ihn nicht in Ruhe gelassen, wäre ihm hinterhergelaufen. Du siehst aber in den Live-Bildern, der Schiri guckt ihn nicht einmal an, der läuft vor ihm weg, der schaut ihn gar nicht an, der guckt woanders hin, ist total abweisend. Leonardo Bittencourt hat auch nach dem Spiel gesagt, das war eine Arroganz, die er selten erlebt hat von einem Schiedsrichter, können wir jetzt schwer bewerten, aber zumindest anhand dieser Bilder fragt man sich, warum bleibst du nicht auch einfach mal stehen, sagst ihm kurz, was Sache ist, hörst dir seine Meinung an und sagst ihm dann, jetzt ist Ruhe, sonst gibt's Gelb-Rot. Und dann nach, ja, nicht mal 10 Sekunden ihm auch Gelb-Rot zu geben als Kapitän, finde ich einfach schwierig. Da kann man noch ein bisschen schwerer nachvollziehen, was gesagt wurde. Er hat selbst, also Martin Petersen, jetzt nicht nach dem Spiel gesagt, der Friedel hätte sich irgendwie in der Wortwahl vergriffen. Da ging es ihm eher dann darum, dass er ihm eben gefolgt ist und nicht aufgehört hat. Aber ich finde, da gehört dann halt eben auch, gehören zwei dazu, zu so einer Kommunikation. Und es ist halt auch nicht Kommunikation, wenn du sie gar nicht zulässt als Schiedsrichter. Dann musst du ihm halt dann irgendwann die klare Ansage machen. Aber wenn du davonläufst und erwartest, dass er in der Spielsituation dann nach 5 Sekunden aufhört und umdreht, dann ist es halt einfach irgendwie verblendet auch und nicht besonders realitätsnah. Aber gut, dann eben 2 gelb-rote Karten innerhalb von 10 Sekunden, habe ich noch nie erlebt in meinem Fußballfan-Dasein. Das war schon absolut absurd. Da gab es auch ein richtig geiles Bild danach von Romano Schmid, der so wirklich so die Hände auf den Knien hat und einfach nur so wirklich voll laut am Lachen ist. Also der war auch sehr, sehr überrascht einfach, sagen wir es mal so. Dann haben es die Bremer irgendwie über die Zeit gebracht. Dann am Ende eben gab es nochmal ordentlich Trubel. Alle haben sich nochmal um den Schiri versammelt. Ole Werner hat dann ja sich wohl auch ein bisschen im Ton vergriffen. War jetzt nicht schlimm, aber genug, um auch eine rote Karte zu rechtfertigen. Der also auch nach Abpfiff dann noch rot bekommen. Er hat sich, muss man dazu sagen, auch danach im Interview, auch beim Schiri in der Kabine entschuldigt. Finde ich auch sehr, sehr groß, dass er da überhaupt nicht nochmal auf die anderen Sachen eingeht, sondern wirklich nur sich selbst rausnimmt und sagt, das geht so nicht. Absolute Vorbildfunktion. Die anderen beiden Gelb-Roten sind für mich Schwachsinn. Und dabei würde ich es dann belassen. Ich als Fan bin hier natürlich sehr, sehr froh, dass das Spiel trotzdem gewonnen wurde, weil es eben sportlich verdient war. Aber wie das jetzt endet, gerade dann auch vor einem Spiel bei Bayern nächste Woche, wo man sich ja durchaus Punkte ausrechnen kann in der Allianz Arena, wie uns ja die letzte Saison gezeigt hat.
Ja.
Ist das natürlich ärgerlich, da die zwei besten Innenverteidiger nicht dabei zu haben, auch den Trainer nicht dabei zu haben. Natürlich kann man auch sagen, das genau ist dann das Spiel, wo es vielleicht okay ist, aber trotzdem unglückliches Ende meiner Meinung nach. Und gerade die Karten- oder Platzverweise auf dem Feld vor Abpfiff waren für mich Schwachsinn. So. Jetzt hole ich Luft und du darfst deine Meinung dazu sagen.
Ja, sehr gerne. Ich wollte bewusst eben, weil du natürlich noch emotionaler da involviert bist, dir einfach auch den Raum geben, da mal drüber zu sprechen. Sportlich erstmal. Unglaublich wichtiger Sieg für Bremen. Wir haben die letzten Wochen drüber gesprochen. Bisher in diesem Jahr noch keinen Sieg holen können, obwohl die Leistungen oft gut waren. Da waren auch immer wieder Schiedsrichterentscheidungen dabei, die dazu geführt haben. Diesmal wieder, aber diesmal konnten sie den Sieg über die Zeit bringen. Und ja, also ich finde, das beste Wort, was das Ganze beschrieben hat, und du hast es auch schon verwendet, ist Fingerspitzengefühl. Und das ist da nicht angewendet worden, weil das ist Quatsch gewesen. Das passiert in jedem Spiel hunderte Male gefühlt. Also, dass man sich den Ball nimmt und sagt, ja, hier, komm, mach du doch lieber den Einwurf, ich werde hinten zur Absicherung gebraucht. Das allein schon mal taktisch und natürlich auch, dass man den Ball weitergibt. Jetzt sind wir bei einer Grundsatzdiskussion, weil Zeitspiel, sind wir uns, glaube ich, schon einig, sollte in vielen Fällen doch schneller mal mit einer gelben Karte geahndet werden. In dem Fall, definitiv. Ich weiß, war es noch kein grobes Zeitspiel. Aber
kann es sogar gewesen sein, ganz kurz noch. Also das ist ja ganz, ganz oft auch ein Mittel zum Zeitspiel, um den Ball so weiterzugeben. Ich finde nur, der Kontext ist halt wichtig.
Genau, dann ist es halt so, dass es wirklich in ganz, 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 ganz vielen, wenn nicht allen anderen knappen Spielen immer wieder solche Situationen gibt. Sei es jetzt bei einem Einwurf, sei es bei einem Abstoß, sei es bei irgendwas.
Ja.
Und da ist natürlich, da gibt es momentan gefühlt noch keine richtige klare Linie. Immer mal wieder wird hier und da mal eine gelbe Karte verteilt, wenn der Torwart sich zu lange Zeit lässt oder. Aber wenn dann quasi in dieser Situation so direkt und schnell eine gelbe Karte bei schon einer Verwarnung vorherrschenden Situation passiert und ausgeführt wird, das ist natürlich überhaupt kein Fingerspitzengefühl, sondern das ist so eine Art von ja, dann doch irgendwie Arroganz dahingehend, dass man jetzt doch mal irgendwie zeigen will, man ist ja die Hoheitsperson oder man will dann doch irgendwie sagen, so geht's nicht. Das wäre vielleicht sogar noch in meinen Augen fast akzeptabel gewesen, wenn dann nicht diese direkt darauf folgende Karte für Friedel gefolgt hätte, weil da hat man dann ja wirklich gemerkt, es geht gar nicht darum, irgendwie eine Kommunikation oder sowas aufzubauen, weil Friedel hat ja sogar als Kapitän das Recht, da nochmal kurz nachzuhaken im Sinne von, hör mal, was war das denn jetzt? Und dann sofort auch dem Kapitän zack, gelb-rot zu geben. Also bin ich komplett bei dir. Das ist, das war höchst skurril und ich finde auch durchaus überzogen. Ole Werner hinten raus, finde ich auch sehr schön, dass du ihn schon lobend erwähnt hast. Dass da mal die Emotionen hochkochen, komplett verständlich, dass man sich danach hinstellt und sagt, Entschuldigung, tut mir leid, gut, Größe gezeigt, passiert. Also zeig gerne Emotionen, wenn es ein bisschen drüber ist, entschuldige dich danach, alles top. Und dann natürlich der letzte Punkt, du hattest ihn auch schon angerissen, es war natürlich alles von langer Hand geplant. Wir erinnern uns zurück, das letzte Spiel zwischen den Bayern und Werder Bremen in der Allianz Arena, da waren die Maurer live vor Ort und da gab es einen skandalösen 1:0 Auswärtssieg für die Bremer. Deswegen habe ich natürlich, wie es sich als echter Fan gehört, Martin Petersen vor dem Spiel noch geschrieben und meinte, du pass auf, Stark und Friedel, die sind zurzeit ganz gut drauf. Da habe ich echt keine Lust, dass Kane dagegen spielen muss. Bitte denkt dir irgendwie hinten raus noch was aus, damit die dann gegen die Bayern nicht mit dabei sein können. Heißt, clever. Hier habt ihr es jetzt zuerst gehört, falls ihr euch schon die ganze Zeit gefragt habt, so was war da los mit dem Petersen, was hat er denn jetzt gegen die Bremer? Ja, ich habe es eingefädelt. Ja, ich habe unsere gesamten Podcast-Einnahmen auf das Konto von Martin Petersen überwiesen.
4 Euro.
Er ist jetzt ausgewandert, macht sich ein wunderschönes Leben in seinem riesigen Loft in Bali und lebt da jetzt wie ein König. Also für ihn hat es sich auch gelohnt und für mich hoffentlich auch, denn die Bayern haben so, glaube ich, bessere Chancen, da am kommenden Freitag den Heimsieg einzutüten.
Ja, ich habe halt schlechte Nachrichten für dich, weil ich bin wieder im Stadion, Anton.
Oh, das sind wirklich
das zweite Spiel in der Allianz Arena, das ich sehe. Und wir wissen ja, wie das erste ausgegangen ist.
Ja, sorry, aber vielleicht, alles gut, den gönne ich dir. Aber vielleicht ist ein gutes Zeichen, dass ich diesmal nicht im Stadion bin, weil ich hatte letztes Jahr tatsächlich keine gute Quote bei meinen Stadionbesuchen. Ich habe nämlich 4 Spiele, glaube ich, geschaut und es gab keinen einzigen Sieg. Fairerweise war es auch 2-mal gegen Leverkusen und 1-mal gegen Real Madrid, aber Bremen war auch dabei.
Fallobst.
Genau.
Die 3 deswegen. Giganten des europäischen Fußballs.
So sieht's aus.
Gut, wenn wir beim Giganten sind, dann würde ich sagen, nehmen wir mal einen Trainer-Giganten. Der ist nämlich bei mir auf der 2 und das ist Xabi Alonso. Der ist für mich Sieger. Natürlich, weil seine Mannschaft gewonnen hat mit 3-1 gegen Hoffenheim. Würde ich sagen, auch die meiste Zeit ungefährdet, haben sich dann so ein bisschen selbst noch dezimiert. Grimaldo mit einer richtig dummen gelb-roten Karte. Das war irgendwie auch mit Ansage, schon die erste gelbe war absolut, ja, ohne wirklich viel drüber nachzudenken. Trotzdem ist er für mich auch Sieger, weil er 2, ich würde sagen, Stürmer, die an der Weltklasse kratzen. Und das haben sie in diesem Spiel auch gezeigt. Victor Boniface, können wir mit Sicherheit auch noch irgendwie drüber reden. Dieses Wechseldrama, diese Saga, die dann am Ende doch geplatzt ist, doch nicht nach Al-Nassr gewechselt zu Cristiano Ronaldo. Der war ja gefühlt schon weg und dann doch nicht. Dann hat er wieder die Kehrtwende gemacht, beziehungsweise die Vereine haben sich dann eben doch distanziert und er ist jetzt wieder Teil der Leverkusener. Und dass er dann direkt in der Startelf steht, da waren schon sehr viele überrascht, aber er hat Xabi Alonso zurückgezahlt, direkt mit einem Tor und eben dann Patrick Schick, der dann zur zweiten Halbzeit für ihn kam, macht auch eine Hütte direkt und das zeigt einfach, was er jetzt da für ein Luxusproblem hat. Für mich ist er deswegen trotzdem Gewinner, einfach weil er jetzt wieder auf beide zurückgreifen kann und so ein bisschen schauen kann, eben hat ja auch noch 3 Wettbewerbe zu spielen, wer dann wo spielen soll und wer wann die Tore machen soll, aber deswegen für mich Xabi Alonso auf jeden Fall Sieger, weil er seinen Top-Stürmer mit Victor Boniface am Ende doch behalten durfte und sich nicht nach einem Ersatz umschauen musste.
Ich erinnere mich, wie oft wir hier schon über die Klasse von Victor Boniface gesprochen haben und wie unglaublich viel Spaß es macht, ihm zuzuschauen. Und dann hast du halt eben noch einen Patrick Schick, der den diese Saison einfach outperformt. Also klar, Boniface lange verletzt gewesen, aber Schick hat ja eine Torquote, die ist absoluter Wahnsinn. Also wohl dem, der auf diese beiden Spieler zurückgreifen kann und da ein bisschen hin und her rotieren kann oder vielleicht ja auch sogar mal beide zusammen reinschmeißen kann. Das ist schon ganz, ganz große Klasse und ich finde, ja, dieses Boniface-Ding, das gab es gefühlt so auch noch nie. Das war irgendwie so ein doppeltes Spiel da, das Al-Nassr geführt hat, mit zwei Spielern quasi gleichzeitig sich geeinigt und dann dem einen gesagt, so wird doch nichts. Schon ein bisschen merkwürdig. Ich finde aber auch tatsächlich, sowohl aus Boniface als auch aus Leverkusen-Sicht, konnte ich diesen Wechsel eigentlich sogar verstehen. Um jetzt,
ja, safe.
Genau, also nicht den ganz großen Schwenk zu machen, aber auch für Boniface, dass der hat mit Leverkusen sich die Meisterschaft geholt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass er zum Beispiel jetzt Deutschland unendlich verbunden ist und dass sein Gehalt einfach mal irgendwie verdreifachen oder so oder noch mehr. Das wäre auch für ihn natürlich ein monetär sehr, sehr interessanter beziehungsweise rentabler Schritt gewesen. Aber sportlich ist es natürlich für Leverkusen jetzt umso besser, dass er der Werkself erhalten bleibt und ja, da direkt mal gezeigt hat, warum sich die Leverkusener freuen können, dass er jetzt doch nicht weggewechselt ist. Und freuen durften sich auch endlich mal wieder die Freiburger. Sie sind mein nächster Spieltagssieger. Ja, es war ein müdes 1:0 gegen Bochum. Aber ich habe sie einfach mal wieder mit reingenommen, weil sie eben die letzten drei Spiele verloren haben. Klar, das war auch gegen die Bayern, gegen Stuttgart, gegen Frankfurt. Aber gerade gegen Frankfurt und Stuttgart, da haben sie schon ganz schön auf den Deckel bekommen. Und deswegen hatte man, finde ich, so ein bisschen das Gefühl, als wenn es bei den Freiburgern jetzt ja so ein bisschen abebbt. Da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, ne? Dass Julian Schuster toll reingestartet ist in die Nachfolge von Christian Streich, aber dann so ein bisschen hat federn lassen, ist vielleicht auch schon zu viel. Die Freiburger spielen eine tolle Saison, aber eben jetzt die letzten drei Spiele gingen verloren. Und da tut so ein 1:0 Auswärtssieg an der Kastropper schon mal ganz gut, weil da ist es auch nicht angenehm, unbedingt zu spielen. Und es war eben gerade tabellarisch und punktetechnisch wichtig und es gab ja so ein paar, ja, eher etwas, ich sag mal, langweiligere Spiele. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die Freiburger mit reingenommen, die dürfen sich freuen und der Sportclub endlich mal wieder ein Dreier eingefahren und dementsprechend auch punktgleich mit zum Beispiel den Bremern und den Gladbachern, die wir beide eben schon genannt haben.
Ja, habe ich nicht viel hinzuzufügen. Also es war so ein Sieg, der muss dann unbedingt auch kommen, sonst kann die Stimmung kippen. Ist auch richtig von dir gewesen und mehr, glaube ich, kann man dazu nicht sagen. Wir können später nochmal auf die Bochumer blicken, aber das war auf jeden Fall Pflicht, aber eben mit der Art und Weise von Freiburg aktuell auch nicht viel mehr als Pflicht.
Das ist vollkommen richtig und für mich ist es quasi Pflicht, die Bayern dann doch noch mit reinzunehmen. Aber man darf gespannt sein. Ich bin natürlich auch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe sie jetzt mal als Gewinner aufgeführt. Ja, warum? Weil, wie gesagt, an Mangel anderer wirklich hochkarätiger Spiele, die irgendwas Großartiges ausgesagt haben. Und weil die Bayern halt mal wieder drei Punkte eingefahren haben und damit die Leverkusener, die wirklich auch Schritt halten, wir haben es gerade besprochen, und enorm gut in Form sind und sich auch personell wieder bestens gerüstet zeigen. Die siegen halt immer weiter und die Bayern zumindest legen vor in diesem Fall. Aber ja, die Art und Weise war natürlich jetzt nicht unbedingt meisterlich. Da kommen wir dann vielleicht später nochmal drauf zu sprechen.
Ja, für mich gibt es noch einen dritten Sieger, der hat zwar nicht gewonnen an diesem Wochenende, aber ich möchte ihn trotzdem nochmal hervorheben, ähnlich wie dein erster Sieger. Für mich ist es Ralf Hasenhüttl, über den haben wir ja auch schon oft geredet. Die Wölfe, die Hasen, die Schäfer, wir kennen sie doch, die Störche, die Adler. Diesmal waren es die Adler, gegen die die Wölfe gespielt haben. Und Ralf Hasenhüttl hat die Wolfsburger einfach stabilisiert, das muss man so sagen. Ich weiß noch, mein Wortlaut war, glaube ich, vor der Saison, sowohl bei Gladbach als auch bei Wolfsburg, Europa kann nur der Trainer verhindern. Aber bisher sieht es bei beiden nicht danach aus. Sie sind zumindest beide sehr gut im Rennen und Ralf Hasenhüttl hat deswegen nochmal hier meinen Sieger verdient, weil ich finde, dass sie einen ordentlichen Fußball spielen. Sie haben so ein bisschen ihre Formation gefunden, ihre personelle Besetzung gefunden. Und das hätte ich ihm so nicht zugetraut, diese Art von Konstanz, auch gerade, muss man sagen, gegen Top-Mannschaften so mitzuspielen. Also waren ja lange in Führung gegen Frankfurt. Am Ende ist der Punkt dann geht völlig in Ordnung, aber dass man sich da den Punkt verdient, hat in beiden Spielen gegen Bayern gut ausgesehen, wie ich fand. Also da auf jeden Fall Kompliment an Ralf, weil das ist eine stabile Mannschaft, die finde ich, wenn sie noch ein bisschen zuverlässiger gegen die Kleinen punktet, glaube ich, es nach Europa schaffen wird. Und das ist dann zumindest sportlich, geht das völlig in Ordnung so. Um das mal mit so einem kleinen Seitenhieb zu sagen.
Ja, freu dich da nicht zu früh, beziehungsweise glaub da nicht zu früh dran, wenn da überhaupt Freude mitspielt, aber die Wolfsburger, ja, sie sind momentan sehr stabil, finde ich auch, bin ich auch komplett bei dir. Aber so langsam traue ich dem Braten nicht mehr, weil wir haben das jetzt schon so oft besprochen, immer wieder. Ja, Wolfsburg, die machen sich echt ganz gut, die haben doch auch echt mega Spieler. Also die müssen es dieses Jahr, glaube ich, echt mal nach Europa schaffen. Und zack, verlieren sie gegen Hoffenheim, Heidenheim und Co. Und wir fragen uns, hey, wieso hat der 25 Millionen Winter-Neuzugang nicht so eingeschlagen, wie er eigentlich sollte.
Vielleicht ist das mein Plan, dass ich sie jetzt ein bisschen lobe und dann fallen sie ab in dem Rennen um Europa.
Sehr, sehr guter Plan, gut durchdacht. Ähnlich wie mein Plan da mit den gelb-roten Karten in Bremen.
Ja,
jetzt
ja.
Hier die Voodoo-Attacke auf Wolfsburg. Nein, also grundsätzlich jetzt momentan hast du natürlich vollkommen recht. Also in Frankfurt ein ordentlich bis sehr gutes Spiel gezeigt. Generell eben, das ist der wichtigste Punkt, finde ich auch, so eine gewisse Konstanz reinbekommen. Ja, so dieses 2-2 gegen Kiel, das schmerzt dann aus Wolfsburger Anspruchsdenken-Sicht so ein bisschen. Aber naja, also deshalb haben die Bayern zum Beispiel halt 4 gemacht gegen Kiel, damit sie hinten raus sich noch ein paar fangen können. Nicht wie Wolfsburg dann den Ausgleich kassieren und nicht mehr die Möglichkeiten haben, das Ding wieder für sich zu entscheiden. Also da sieht man natürlich die Klasse der Münchner, um da nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Aber ja, Wolfsburg in ihren Sphären momentan ganz ordentlich unterwegs. Aber die nächsten Spiele, die werden es eben auch zeigen. Ne? Da ist jetzt Leverkusen zu Gast, da ist man zu Gast in Stuttgart. Da kann er noch schnell wieder so ein bisschen sich der Wind drehen, sag ich mal. Und wenn er sich nicht schon gedreht hat, der Wind, dann wird das vielleicht jetzt tun, und zwar in Leipzig, denn da, ja, kommt man nicht so wirklich vom Fleck. Also da rudert man zwar schon so ein bisschen gegen an, aber der Gegenwind ist dann doch schon ein bisschen stark, denn ja, sie sind tatsächlich durch dieses müde, mühsame 0:0 bei Union Berlin auf den 4. Platz geklettert, wenn man das so nennen kann, weil die Stuttgarter verloren haben. Aber das Spiel der Leipziger war alles andere als kletterreif, alles andere als schön. Die haben wirklich ganz, ganz viel vermissen lassen. Und in den letzten Wochen, ja, da waren dann mal so ein paar Lichtblicke zu sehen mit dem ersten Champions-League-Sieg zum Beispiel gegen Sporting Lissabon. Aber das war ja schon total egal, weil sie ausgeschieden waren. Da haben sie Leverkusen nach einem 0:2 Rückstand noch den Punkt abgeknöpft, verlieren dann gegen Sturm Graz und zeigen jetzt so eine unglaublich uninspirierte Leistung gegen Union Berlin. Also, ja, ich glaube, Marco Rose sitzt da noch im Sattel, aber Es ist schon etwas merkwürdig, dass diese Leipziger mit diesem fußballerischen Talent, mit dieser Qualität oftmals so, so wenig auf den Rasen bringen.
Ja, also es war grottenschlecht wieder mal von Leipzig. Hat man so länger nicht von ihnen gesehen, hat mich sehr an den Start der Saison eigentlich zurückversetzt oder daran erinnert, als wir hier auch regelmäßig drüber geredet haben, wo sie übrigens auch 0-0 gegen Union gespielt haben. Jetzt beide Spiele 0-0 gegen Union Berlin. Eigentlich die personifizierte Torungefahr. Dieses Spiel ein bisschen anders, denn ich nehme sie mal hier einfach direkt mit rein. Mein erster Verlierer sind die Unioner aus dem Grund, dass sie dieses Spiel hätten gewinnen müssen. Denn sie haben wirklich seit langem, langem mal wieder wirklich offensiv ein sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Hat mich selbst gewundert. Ich war total, total verwundert einfach, warum. Zum einen natürlich, man fragt sich dann zuerst, warum lässt Leipzig die machen? Weil man denkt, okay, Union kann nicht von alleine so gefährlich werden. Aber sie hatten wirklich gute Ideen. Sie haben sehr viele, wie man so schön sagt, Nadelstiche gesetzt und einfach immer wieder lange Bälle gespielt, waren sehr gefährlich. Auch viel bissiger in den Zweikämpfen. Und Leipzig eben auf der anderen Seite hat sehr, sehr viel zugelassen. Also diese erste Hälfte war wirklich absolut bodenlos von Leipzig mal wieder. Wurden ja dann auch zwei Wechsel direkt getätigt zur Pause. Also das unverständlich, aber trotzdem dann nicht viel besser geworden in der zweiten Hälfte, muss man sagen. Also ich weiß noch genau, es war ja das Topspiel am Samstagabend. Und zur Pause wurden dann eben ein paar Highlights durchgegangen und dann stand oben Chancen Xavi. Und die erste war dieser Schuss, der oben an die Oberkante des Stadiondachs ging und wieder zurückgeprallt ist. Sicher auch so ein bisschen, weil es eben einfach lustig aussah. Später hat er tatsächlich David Raum noch einen übers Stadiondach gebolzt. Der war dann aber hinten, also kein versuchter Torschuss. Aber das war schon witzig, da so zu lesen, Chancen Xavi. Und ich dachte so, habe ich irgendwas verpasst? War ich da vielleicht kurz irgendwie Wäsche machen oder so? Nein, es war einfach dieser Schuss, der da oben ans Stadiondach geprallt ist. Ja, also das war offensiv wirklich ganz, ganz schwach. Und da in so Situationen denke ich mir dann schon immer wieder, diese Nachlässigkeit gegen so schwache Teams hätte es, glaube ich, unter den Nagelsmanns, den Rangnicks, vielleicht auch den Hasenhüttels bei Leipzig nicht gegeben. Und das ist dann irgendwie schon bedenklich. Also das war für mich eigentlich immer so ein Given, dass Leipzig dann so Teams, denen auch einfach offensiv nichts einfällt, dass sie die wirklich wegmachen, mit einer gewissen Gnadenlosigkeit. Und das ist in dieser Saison echt selten der Fall. Und das dann gerade gegen Union, die wirklich bis jetzt zu diesem Spiel offensiv sehr, sehr einfallslos waren. Ich habe ja selber, glaube ich, letzte Woche oder so gesagt, dass der Kader von Union nicht zum Fußballspielen gemacht ist. So ähnlich, ein bisschen weniger Feuer drin, hat Steffen Baumgart dann ja sogar selbst noch gesagt vor dem Spiel. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war, aber irgendwie so, ja, zum Kombinieren oder so ist der Kader nicht gemacht oder irgendwie sowas in die Richtung. Also es war auf jeden Fall schon auch so ein bisschen, hat ein bisschen die Augen geöffnet. Aber ja, dass man eben die dann so ins Spiel kommen lässt, sehr, sehr schwach von Leipzig. Auf der anderen Seite natürlich bitter für Union, die auch übers ganze Spiel gesehen die bessere Mannschaft waren.
Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also Union war wirklich die deutlich, deutlich bessere Mannschaft. Und das, obwohl du es gerade ja auch nochmal gesagt hast, die eigentlich jetzt gar nicht so darauf ausgelegt sind, vielleicht Spiele zu gestalten.
Ja.
Aber Leipzig war einfach so passiv, dass sie es hier mussten und Leipzig einfach nichts eingefallen ist. Vollkommen zu Recht, dass wir da beide Mannschaften als Verlierer führen, finde ich. Klar, aus Leipzig-Sicht, einfach weil sie den Erwartungen komplett hinterherlaufen, aus Union-Sicht, weil sie in eine Tabellenregion gerutscht sind, wo sie wirklich jeden Punkt brauchen. Und hier wären mal sowas von 3 Punkte drin gewesen, wenn sie, und da sind wir dann wieder bei dem Thema, was du ja eigentlich gerade versucht hast, ein bisschen wegzureden. Sie sind nämlich einfach offensiv dann auch doch noch zu schwach. Also klar, sie haben sich endlich mal Chancen auch herausgearbeitet, aber wäre dann auch irgendwann mal richtig nett, diese auch zu nutzen. Also Jordan ist für mich in den letzten Wochen bei Union zum Beispiel der personifizierte Chancentod, also als Sinnbild dieser schwachen Offensive momentan. Ich habe jetzt nicht alle Union-Spiele sowas von intensiv verfolgt, aber ich habe trotzdem jetzt schon mehrere Szenen im Kopf, wo Jordan auf jeden Fall sehr aussichtsreiche Schusschancen hatte und ein Tor ist bisher, glaube ich, noch nicht bei ihm rumgekommen. Also,
ja, das waren, haben sie, glaube ich, gesagt, er wartet seit 17 oder 18 Spielen auf ein Tor. Also das ist schon eine ordentliche Durststrecke dafür, dass er eigentlich fast jedes Spiel eingesetzt wird.
Das ist schon übel. Also da willst du eigentlich einen anderen Faktor in deinem Team haben, eine andere Qualität an Stürmer, um eben auch aus dieser Tabellenregion da unten rauskommen zu können. Also ja, Union bitter, aber ganz gute Anzeichen gezeigt. Vielleicht kriegt Steffen Baumgart dann doch noch so ein bisschen die Kurve, hat ja einen sehr schwachen Start hingelegt, nur einen Sieg jetzt, seitdem er an der alten Försterei tätig ist. Aber vielleicht greifen so langsam seine Ideen. Das war auf jeden Fall ein sehr ordentliches Spiel. Und ja, die Ideen des Trainers, wenn wir schon beim Thema sind, die haben auf jeden Fall auch in Dortmund gegriffen. Also nachdem Nuri Sahin da die Segel streichen musste und Mike Thulberg übernommen hat, oder wie heißt er denn jetzt? Der hat auf jeden Fall das Ruder übernommen. Was habe ich heute mit meinem Rudern und Gegenwind? Ich muss mal wieder auf die Rudermaschine, so wie es aussieht. 3 Spiele unter seiner Regie und kein einziges verloren. Im Gegenteil, 2 gewonnen, nachdem man ja so katastrophal ins neue Jahr gestartet war mit 4 Niederlagen in Serie. Davon gab es jetzt gar keine mehr. Und ihr wundert euch vielleicht ein bisschen, warum ich gerade über Dortmund überhaupt spreche. Wir sind doch schon bei unseren Verlierern und die haben doch gegen Heidenheim gewonnen. Und da gab es auch diese emotionalen Bilder von Mike Thulberg, wie er in der Kurve stand und sich gefreut hat. Ja, für mich sind die Dortmunder dahingehend Verlierer, dass ja, es jetzt unter Thulberg dann doch vielleicht besser lief, als sie es fast schon gedacht haben. Und jetzt ist ja Niko Kovac offiziell schon da, hat am Sonntag das Amt übernommen und auch zum ersten Mal schon das Training geleitet. Und sein Start, der von Niko Kovac, ist jetzt natürlich, da ist jetzt richtig, richtig Druck drauf. Weil man hat unter Mike Thulberg gesehen, dass so ein bisschen die spielerische Leichtigkeit, die Lust aufs Fußballspielen wieder zurückgekommen ist. Ja, es war jetzt nur ein 2-1 Sieg gegen wirklich nicht gute Heidenheimer. Aber es war halt mal wieder ein Sieg. Das gab es halt in diesem Jahr noch nicht für Dortmund. Und jetzt stehst du da, hast in der Champions League die Playoffs erreicht mit einem Sieg gegen Schachtar. Hast gegen Heidenheim gewonnen, übrigens auch auswärts. Das war erst der 2. Auswärtssieg überhaupt für Dortmund. Und jetzt nimmst du einen neuen Trainer mit rein, der vielleicht nochmal eine ganz andere Spielphilosophie und sowas mit reinbringt, aber trotzdem nicht mal eine ganze Woche Zeit hat. Und dann kommt der VfB Stuttgart nach Dortmund. Und die sind ja, wie wir auch schon herausgearbeitet haben, mal wieder hungrig auf einen Sieg, nachdem sie jetzt die Heimniederlage gegen Gladbach da schlucken mussten. Also wenn Kovac jetzt in seinem ersten Spiel als Hauptübungsleiter keinen Sieg holen sollte oder geschweige denn das Ding verliert, dann ist sein Einstand aber mal unter so einer schlechten, unter so einem schlechten Vorzeichen losgegangen direkt, weil eben Thulberg in seiner Zeit das so gut gemacht hat und Dortmund jetzt quasi sich selber so ein bisschen unter Druck setzt. Es kann natürlich auch ganz anders kommen. Es kann auch kommen, dass Kovac das Ding rockt und alles, was ich gerade gesagt habe, ist nichtig. Aber ich finde, es passt so ein bisschen zu Dortmunder Situation, dass sie jetzt dass es Mike Thulberg schafft, die Dortmunder aus dieser Niederlagenserie zu befreien, nur um dann quasi ersetzt zu werden. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es jetzt gegen Stuttgart irgendwie schief geht. Auch wenn ich persönlich Niko Kovac für overhated finde und mir schon auch vorstellen kann, dass er das in Dortmund auch positiv gestalten wird.
Ja, also ich mag ihn eigentlich auch. Ich finde, er ist ein bisschen eigener Charakter. Aber gerade auch in seiner Bayernzeit damals fand ich auch, wurde mit ihm nicht gut umgegangen oder wurde er zu Unrecht sehr hart kritisiert und sehr früh rausgeschmissen. Trotzdem finde ich an sich richtig, dass man nicht mit Tullberg weitermacht. Ich glaube eben, zum einen fand ich die sportlichen Leistungen jetzt nicht so atemberaubend, dass man sagt, okay, der muss weitermachen. Das ist ja Wahnsinn hier, was der hier abliefert mit der Mannschaft. Man muss auch dazu sagen, es waren jetzt keine Gegner dabei, die absolute Bretter sind. Oder anders gesagt, Stuttgart ist jetzt der stärkste Gegner von den letzten drei plus jetzt eben dem nächsten Spiel. Und man, finde ich, merkt auch, und ich glaube, das spielt sicher auch eine Rolle in Dortmund, dass dieser Tullberg auch für Diskussionen sorgt, für Mediensachen sorgt, die vielleicht nicht unbedingt, mit denen man sich vielleicht nicht unbedingt jedes Wochenende auseinandersetzen will. Also ich weiß nicht, ob du dieses Didi Hamann-Zitat gesehen hast, wahrscheinlich schon. Muss man nicht viel drüber reden, dass Didi Hamann da sitzt, weil er eben diese Aussagen raushaut, das wissen wir alle, aber ich glaube einfach, dass du nicht willst, als Dortmund Verantwortliche, dass eben dauernd auch über seine Art geredet wird, die von Mike Tullberg. Also nochmal ganz kurz zum Recap. Also Hamann hat sich quasi echauffiert darüber, wie emotional Tullberg in die Kurve gegangen ist nach dem Sieg in Heidenheim und eben sich da hat feiern lassen, selbst gefeiert hat. Und für ihn war das weder professionell noch angemessen für die Leistungen, die bisher gezeigt wurden. Ja, finde ich, darüber müssen wir nicht reden, aber ich glaube, dass es eben auch Teil der ganzen Entscheidung ist, dass man vielleicht jemanden nehmen will, der dann ein bisschen erfahrener ist, ein bisschen abgezockter ist, um sowas nicht auch noch wegmoderieren zu müssen. Was glaubst du?
Ja, ich glaube, das hatte ja eine sehr hoch emotionale Bedeutung bei Tullberg. Geht da um familiäre Hintergründe. Sein Vater war sehr schwer krank in Dänemark und er wollte eigentlich zurück zu ihm. Und sein Vater hat ihm damals gesagt, bleib in Dortmund, irgendwann wirst du ein Bundesligaspiel coachen und im vollen Stadion gewinnen. Deswegen finde ich zum Beispiel diese Reaktion mega als Außenstehender. Also wenn ich mal die Chance hätte, jetzt für ein, zwei Spiele Bundesliga-Trainer zu sein und ich gewinne ein Spiel, da werde ich aber mindestens mal so sehr ausrasten danach. Das kannst du aber glauben. Ich glaube, und das wollte ich auch nochmal sagen, ich verstehe mich nicht falsch, ich bin auch der Meinung, dass es komplett richtig ist, Niko Kovac zu holen und nicht mit Tullberg weiterzumachen. Gerade auch aufgrund dessen, dass ja dieses Unwort des Jahres nach Mentalitätsfrage bei den Dortmundern ist ja Stallgeruch. Und Mike Tullberg wäre ja auch wieder nur jemand, den man von der U19 dann hochgezogen hätte. Also kein Externer, sage ich mal, der dann das Ruder da, jetzt habe ich schon wieder Ruder gesagt, der da das Ahoi. Steuer in die Hand nimmt.
Also da wäre so ein Däne doch ganz gut, oder?
Ja, eben. Aber und übrigens, die Dänen,
ja,
die dänischen Trainer in der Bundesliga, die sind immer so ein bisschen positiv verrückt. Also ich glaube, das ist in der dänischen Trainerschule ist das ein Unterrichtsfach, dass man so eine positiv verrückte Energie an die Seitenlinie und darüber hinaus mitbringen muss.
Was steht heute an? Frisuren und der Kurvensprint. steigert eure Chance, bei Mainz oder Dortmund eingestellt zu werden, um 300%. Entweder Haare nicht waschen, wie es Bo Henriksen macht, oder einen guten Sprint haben in die Kurve.
Und macht euch nichts draus, wenn ihr dann es doch mal irgendwie verhaut, am Ende kommt Union oder so noch vorbei und sammelt genau. Euch dann noch auf.
Ja.
Nee, genau, also Niko Kovac, finde ich, ist wahrscheinlich die richtige, die beste Wahl. Ich habe sie eben deshalb als Verlierer aufgestellt oder aufgezählt, weil, ja, wann in Anführungsstrichen entlässt du denn mal deinen Trainer nach nach einem Sieg? Und einfach nur dieses, das ist auch schon ein zu großes Wort, aber ihr und du wisst, glaube ich, was ich meine, dieses Erbe, was Niko Kovac jetzt quasi schon antreten muss, weil Tullberg diese Wende geschafft hat. Das war ja schon mal das Allerwichtigste. Das ist ja auch sehr, sehr gut, egal wie die fußballerischen Leistungen waren, dass jetzt keine Glanzleistungen waren, ist klar. Aber Tullberg hat eben in seinen drei Spielen gar nicht mehr verloren, was Sahin die vier Spiele davor eben gemacht hat. Das heißt, die Stimmung in Dortmund ist schon mal dahingehend gedreht. Das hat Tolberg schon mal geschafft. Gut.
Ja.
Nur wenn Kovac jetzt im ersten Spiel das nicht gelingt, weiterzuführen, dann ist halt dieses, ist ja klar, also ich meine, dass es dann da die Trolls im Internet gibt, ist ja sowieso klar. Also ne, da werden alle schreiben,
Tolberg zurückholen,
weitergemacht, was ist das für eine Scheiße, Dortmund, geht schon wieder der nächste Griff ins Klo, bla bla bla. Ist natürlich Quatsch. Aber die Stimmung wäre dann wieder da. Also deswegen, es ist einfach eine interessante Situation, um es mal solidarisch auszudrücken.
Absolut. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auf jeden Fall heilfroh, dass es nicht Erik ten Hag geworden ist. Also das war, glaube ich, gut für alle Beteiligten, weil der passt für mich auch sehr in diese Riege. Ich bin kritikunfähig. Das hat er ja bei Man United sehr oft gezeigt. Und hat dann irgendwie auf 3 Jahre alte FA Cup-Siege verwiesen, wenn er auf eine aktuelle Niederlagenserie angesprochen wurde. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass der nicht geholt wurde. Wie es mit Kovac läuft, muss man dann sehen. Aber ich bin auch gespannt. Man darf dann, wie du auch sagst, nicht aus den Augen verlieren, dass es was sehr Kurzfristiges ist, was auch Tolberg jetzt geschafft hat. Also du hast von der Wende geredet, das ist mir schon fast ein bisschen zu groß, das Wort, weil da wurde, also ist ja, du siehst ja häufig, wenn der Trainer gewechselt wird, dass dann einfach vielleicht mal ein positives Ergebnis bei rum oder bei rauskommt. Und das waren jetzt eben 3 Ergebnisse, die keine Niederlage waren, davon 2 Siege, das stimmt schon, aber es ist für mich jetzt noch nicht langfristig genug eben gewesen für eine Wende. Aber du hast natürlich völlig recht, wer auf einen Sieg folgt quasi als neuer Trainer, der muss dann erstmal gut erklären, warum es dann eventuell danach nicht zu einem Sieg gereicht hat. Und man kann es ja abschließen mit, in der Hinrunde sind sie auch nach Stuttgart gekommen und da war Stuttgart auch in der Situation, in der sie einen Sieg mal brauchten und dann wurde Dortmund da abgefertigt mit 5-1. Also das ist definitiv ein sehr spannendes Spiel jetzt am nächsten Spieltag, einfach weil Dortmund da auch was wieder gut zu machen hat und Stuttgart mit Sicherheit sich daran erinnert und sagt, hey, beim letzten Mal haben wir das so richtig als Befreiungsschlag genutzt.
Da freue ich mich auch sehr drauf, ja.
Dann mache ich schnell weiter mit meinem zweiten Verlierer und das ist der FC St. Pauli. Und die sind für mich Verlierer, vor allem, weil ich mir so eine richtig schöne Statistik rausgesucht hatte, die leider ich jetzt nicht mehr, also ich werde sie noch sagen, aber sie ist nicht mehr ganz so bedeutsam, wie sie es vorher war. Denn die St. Paulianer haben lange 1-0 geführt gegen Augsburg, dann noch den Ausgleichstreffer bekommen, war auch, glaube ich, der einzige Schuss aufs Tor von den Augsburgern, also auch dahingehend mal wieder ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber St. Pauli hatte tatsächlich, hätten sie dieses Spiel, und zwar in der 83. der Ausgleich, hätten sie dieses Spiel 1-0 gewonnen. Sie hatten die 6 Spiele davor alle entweder vorne oder hinten zu 0 gespielt. Und das unterstützt doch nochmal so krass dieses Thema, was wir hier seit Wochen haben, dass St. Pauli vorne einfach nicht ganz gefährlich genug ist, aber hinten einfach unfassbar gut steht. Und das war jetzt eben auch gegen Augsburg wieder lange der Fall, hätte fast wieder für einen Sieg gereicht. Leider dann am Ende eben aus St. Pauli-Sicht noch den Ausgleich kassiert, aber trotzdem für mich irgendwie sehr cool diese Statistik, weil sie eben zeigt, entweder schießen sie vorne ein Tor, häufig dann nicht mehr als 1 und gewinnen, oder wenn sie eben vorne gar nicht treffen, dann ist eben logischerweise auch dann die Aussicht auf Punkte sehr, sehr niedrig, aber das für mich irgendwie auch nochmal sehr spannend, weil eben St. Pauli das ja schon so ein bisschen die ganze Saison mitzieht. Jetzt haben sie in den letzten Wochen 2-mal gewonnen, aber ja, mit diesem Punkt, denke ich, ist auch, kann man noch leben, wenn man eben auf die Tabelle schaut, aber trotzdem wäre natürlich ein Sieg irgendwie geiler gewesen, deswegen für mich Verlierer.
Ja, St. Pauli hat die zweitbeste Defensive der Liga, ne? Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gleichzeitig haben sie weniger Tore geschossen, als es Spiele gibt. Also das ist wirklich, das fasst ja genau das, was du gerade gesagt hast, nochmal schön zusammen.
Zweitschlechteste Offensive auch mit Bochum.
Genau, also bin ich bei dir, muss man glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Es wäre natürlich, um das nochmal zu erwähnen, ein klassisches 6-Punkte-Spiel gewesen. Nein, das vielleicht nicht, aber St. Pauli gegen die zuletzt richtig, richtig gut aufgelegten Augsburger. 3 Siege am Stück haben die nämlich gefeiert. Und ja, ist ordentlich. Ich finde, St. Pauli inzwischen merkt man, die sind richtig angekommen. Also die sind komplett Teil dieser Bundesliga. Und wie ich als Experte natürlich schon vor der Saison prognostiziert habe, glaube ich auch weiterhin daran, dass sie die Klasse am Ende halten werden.
Ich finde, was auch immer sehr aussagekräftig ist, was man eigentlich selten sieht bei Aufsteigern oder und oder abstiegsgefährdeten Teams, dass sie eine Konstanz drin haben und man einfach weiß, was man bekommt und weiß, so holen sie ihre Punkte. Also irgendwie hat man das Gefühl, bei St. Pauli, die wissen genau, was sie können und was sie nicht können. Klar, es wäre schön, wenn sie mehr Tore schießen, aber dass sie eben konstant eine gute Defensive haben und konstant eigentlich ihr Spiel durchziehen, das finde ich ist schon sehr beeindruckend und dann, finde ich, stärkt einen das nochmal irgendwie in dem Glauben, dass sie da nicht mehr unten reinrutschen sollten. Also haben Stand jetzt 7 Punkte Vorsprung auf Heidenheim auf dem Relegationsplatz, also das ist schon mal ein ganz gutes Polster.
Ja, und dieses Polster hätten gerne auch die Kieler und die haben ja bei den Bayern performt und eigentlich auch gar nicht so schlecht, vor allem hinten raus. Deswegen habe ich als meinen letzten Verlierer nochmal die Bayern aufgeführt mit Fragezeichen, denn ja, sie haben 4-3 gewonnen am Ende, da stehen am Ende 3 Punkte. Aber das war ein Heimspiel gegen den Aufsteiger, wo du bis in die letzte Spielminute einen ganz, ganz eindeutigen, vom Ergebnis her total ordentlichen Sieg auf der Anzeigetafel hast. Und dann kommt dieser Doppelpack von Skripski und am Ende redet keiner mehr darüber, dass die Bayern souverän die Aufgabe gegen Holstein Kiel, den Aufsteiger, gelöst haben, sondern es reden alle wieder darüber, die Bayern fangen sich zu viele Gegentore. Das wird von besseren Mannschaften bestraft. Wie kann es sein, dass sie am Ende das noch so knapp machen? Ist das wirklich im Stile einer Spitzenmannschaft? Kimmich auch danach nochmal gesagt, ja, wenn wir das Ding hier nicht gerade so noch irgendwie retten, sind wir auch nur irgendeine Mannschaft, irgendeine Durchschnittsmannschaft, die das eben aus der Hand gibt. Dann sind wir nicht der FC Bayern. Auch Uli Hoeneß hat sich jetzt sogar inzwischen schon zu Wort gemeldet und gesagt, dass er mal mit Kompany drüber sprechen wird, warum die sich da so viele Gegentore fangen. Also wenn Uli Hoeneß anfängt, sich zu Wort zu melden, dann weißt du, irgendwas ist los. Und
der ist sonst das, sehr schweigsam, hast du recht.
Genau, also der hat überhaupt gar kein Mitteilungsbedürfnis. Deswegen, er wagt sich immer nur aus seiner Höhle raus, wenn er weiß, er muss den Bayern nochmal helfen. Oder
er wird eben gebraucht.
Genau. Und Jan-Fiete Arp war ja 3 Jahre bei den Bayern unter Vertrag, hat jetzt sein erstes Bundesligaspiel in der Allianz Arena machen können, im Trikot von Holstein Kiel.
Stark. Also du würdest sagen, die Bayern haben am Ende das Ruder nochmal rumgerissen, dass sie nicht noch das vierte kassiert haben? Oder?
Na, Gott sei Dank hat Holstein Kiel nicht noch das Ruder rumgerissen. Also die Bayern sind da quasi, haben das Schiff perfekt geentert, nur um dann hinten über die Leitplanke wieder runterzufallen, aber sich gerade noch so mit dem letzten noch so festzuhalten und dann hat sich Manuel Neuer nochmal so hochgezogen und irgendeinen lustigen Spruch in Richtung, also irgendeinen Witz Leroy Sané erzählt beim Tor von, ich weiß gar nicht mehr, Harry Kane, glaube ich. Das fand ich eine schöne Szene, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es war alle jubeln so ein bisschen und Neuer klatscht so mit Sané ab und sagt irgendwas und Sané fängt so übertrieben krass an zu lachen, weil es mega schön zu sehen.
Ich weiß, also, was er gesagt hat.
Was denn?
Er hat gesagt, wenn du jetzt noch eine gute Aktion hast, dann wirst du Spieltagssieger von Anton. Hat er sich richtig drauf gefreut schon.
Stimmt, ganz, ganz liebe Grüße an Leroy. Vielleicht hat er auch gesagt, ey, das klappt ja wirklich, dass wir hier gewinnen und Anton gestern den Petersen gekauft hat bei Bremen, sodass wir nächste Woche auch ein ganz leichtes Spiel haben.
Ja. Safe. Ja, also ganz kurz zum Spiel. Du hast natürlich recht. Man hat sich dann als Bayern am Ende nicht verdient, dass die guten 70 Minuten gelobt werden, wo Kiel ja wirklich keinen Strich gesetzt hat. Also klar, da war in der ersten Hälfte vor dem Bayer-Führungstor war da einmal eine Chance von Kiel, sonst kam da wenig. Da war Bayern ganz klar tonangebend. Hat man sich aber dann nicht verdient, dass das eben gelobt wird, weil man am Ende eben so ein bisschen fast noch alles verspielt. Für mich ist auch ein Gegentor, wann fiel das erste, 65. oder so, ist für mich jetzt kein Drama.
Das war auch ein geiles Tor.
Ja, sehr schönes Tor, bisschen unnötiger Fehlpass von Kim da hinten raus, aber, ja. Aber ein schönes Tor auf jeden Fall von Finn Porath. 62. war es. Das ist alles okay. Also, dass du so ein Spiel nicht immer zu Null spielst, weil man auch verständlicherweise liegt in der Natur des Sports, dann irgendwie auch einen Gang oder zwei zurückschaltest, okay. Aber dass man innerhalb von einer Minute dann da zwei Dinger kassiert in der Nachspielzeit, das kann halt überhaupt nicht sein. Also wenn du dann noch in der 92. das 2-4 kassierst, dann müssen aber wirklich alle Alarmglocken schellen. Da müssen alle nach hinten kommen, alle sich nochmal konzentrieren. Und dass du dann, und das war ja jetzt auch nicht irgendwie ein Slapstick-Gegentor, das dritte dann, sondern das war auch Bayern zu löchrig, Kiel spielt einen super Pass in die Spitze und dann machen sie das dritte. Also es war einfach irgendwie gefühlt fast eine Kopie des zweiten, zumindest so von der Entstehung. Und man fragt sich halt, wieso das nochmal hintereinander passieren kann. Und das ist natürlich was, was wirklich überhaupt nicht passieren darf. Ich fand auch sehr bezeichnend, wie Kompanie dann eben den Abpfiff entgegengenommen hat, als irgendwie so wirklich mit versteinertem Gesicht, schnellen Schrittes geht er dazu, zur Kiel-Trainer Marcel Rapp, gibt ihm die Hand und geht in die Kabine. Also ich glaube, der hat schon mal die Stimmbänder aufgewärmt. Das ist auf jeden Fall, da gab es was zu besprechen. Ich muss bei sowas dann immer, wenn ich Kompanie so sehe, immer daran denken, an diese eine Kabinenansprache bei Burnley, die kennst du vielleicht, gibt es auf YouTube. Da hat er mal wirklich die ganze Kabine frisch gemacht, in einer Art und Weise, wie man sie von Kompanie noch nie gesehen hat. Also wer die noch nicht kennt, der sollte sich mal anschauen, weil dann hat man so ein bisschen einen Eindruck, was er vielleicht auch mal bei den Münchnern in der Kabine raushaut. Wenn was in die Hose geht, also wenn dieses Spiel dann noch 4-4 ausgegangen wäre, dann glaube ich, hätte man das bis auf die VIP-Tribüne gehört, dann hätte auch der Uli schon was mitbekommen. Aber ja, das noch dazu. Trotzdem, am Ende ist es gut gegangen. Mit einem hellblauen Storchenauge kommen sie da davon. Aber es war nicht optimal, das kann man, glaube ich, definitiv so sagen. Gut, dann Stichwort nicht optimal, kann man eigentlich jede Woche sagen. Nehme ich hier ganz kurz den VfL Bochum noch mit rein. Du hast die Freiburger schon erwähnt. Ich weiß auch nicht, wieso wir jetzt hier beide Mannschaften aus diesem sehr unspektakulären Spiel dabei haben.
Ja, ich hatte erst bei Gewinnern, wusste ich überhaupt nicht, wen ich nehmen soll noch. Deswegen habe ich dann gedacht, ach komm, die Freiburger, die warten so lange mal wieder auf einen Sieg, dann, weißt du, mir schreiben die ganze Zeit die ganzen Verantwortlichen und sowas auch aus Freiburg, hey, wann kommen wir mal wieder in die Spieltagssieger bei euch und so. Deswegen dachte ich, komm, auch wenn es ein 1-0 Sieg nur war, nehmen wir die mal mit rein. Also liebe Grüße auch an der Stelle nochmal in den Breisgau.
Ja. Klar. Ja, was man vielleicht zu den Bochumern noch sagen kann, statistisch unglücklich, dass man so ein Spiel dann verliert, haben 26 Mal in Richtung Tor geschossen, 4 davon aufs Tor. Also das ist natürlich keine gute Quote. Das ist dann vielleicht auch die individuelle Klasse in der Offensive. Aber es war mal wieder kein lebloser Auftritt von Bochum, aber einfach mal wieder so einer der Kategorie nicht gut genug vielleicht individuell, um dann vorne sich auch zu belohnen. Und dann wird man eben verlieren gegen so eine Mannschaft wie Freiburg.
Ja, wunderbar. Dann haben wir doch den Spieltag, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Und dann war ja auch noch internationaler Fußball angesagt. Da wollen wir natürlich auch noch mal drauf schauen. Die Champions League, die Ligaphase, sie ist fertig geschrieben. Der 8. Spieltag ist durch. Und nur eine deutsche Mannschaft hat es in die Top 8 geschafft. Das und mehr jetzt. Bayer Leverkusen ist der Name der einzigen Mannschaft aus Deutschland, die unter den besten 8 Teams Europas steht. Aber sind es wirklich die besten 8 Teams, Moritz? Was glaubst du? Ist Lille OSC besser als zum Beispiel Real Madrid oder Paris Saint-Germain? Wer weiß, wer weiß. Zumindest in dieser Ligaphase waren sie es. Und ja, aus deutscher Sicht war es.
Ganz kurz, du musst es, mir brennt es unter den Fingern. Du hast gerade das so schön gesagt. Die besten 8 Teams in den Top 8? Nein, ein kleines gallisches Dorf aus Lille.
So kann man es wirklich ganz gut beschreiben. Die haben es aber, um ganz kurz bei Lille zu bleiben, sich auch unglaublich verdient. Die sind reingekommen, weil sie ein verdammtes 6:1 gegen Feyenoord auf die Platte gehauen haben. Feyenoord, nur noch mal zur Erinnerung für alle Bayern-Fans.
Naja. Kann man auch verlieren.
Ja. Und ja, Leverkusen hat das souverän gelöst. Die haben sich nämlich durch ein schönes 2:0 gegen Sparta Prag ungefährdet in den Top 8 behaupten können. Anders sieht es aus bei den Bayern und Dortmund. Die haben, gerade natürlich die Bayern, haben es einfach selber verspielt durch diese Niederlage gegen Feyenoord. Da hatte man es selber komplett in der Hand, das Ding schon so gut wie festzuzurren. Denn gegen Bratislava, sind wir ehrlich, da hat niemand mit einer Niederlage gerechnet. Tut mir leid, nicht böse gemeint Bratislava, aber da fehlt die Qualität dann doch ein bisschen wahrscheinlich. Ja, für Dortmund, auch die haben gewonnen, hat nicht ganz gereicht für die Top 8. Das war schon so ein bisschen, also ich muss ehrlich sagen, ich fand es dann hinten raus doch schon relativ spannend. Also ne, nochmal zum Thema, wie fanden wir jetzt diese Ligaphase und so weiter. Also Dortmund und Bayern sind da schon so ein bisschen hin und her gerutscht dann immer mal wieder und waren kurzzeitig dann doch mal wieder drin, als Aston Villa und Atalanta hinten lagen und. Also da gab es dann schon auch Konstellationen, wo es plötzlich noch hätte klappen können. Aber klar, grundsätzlich haben es sowohl die Bayern als auch Dortmund selber verspielt am letzten Spieltag, also am vergangenen, gegen Bologna und gegen Feyenoord. Weil sonst hätten wir da wirklich, ja, also sonst hätten wir 3 deutsche Mannschaften in den Top 8. Das wäre ein cooles Zeichen gewesen. Aber auch so müssen die Bayern ja nicht beispielsweise gegen Manchester City oder so ran, was ja ganz schön ist. Und dann darfst du gerne noch deine Gedanken zum VfB äußern, die ja leider es nicht geschafft haben.
Ja, also erstmal zur Ligaphase, auch zum letzten Spieltag. Hat richtig Bock gemacht, wie ich fand. Also diese Riesenkonferenz, muss ich natürlich jetzt auch aus Saisonsicht sagen, hat richtig Spaß gemacht. Natürlich war es sehr überwältigend teilweise. Also viel wirklich Hintergrund hat man nicht bekommen zu den Spielen, weil eben so viel parallel passiert ist. Also ich glaube 4 Tore oder so hat es mal in 30 Sekunden oder so gegeben. Da ist natürlich, fliegen natürlich richtig die Fetzen, aber es hat schon Bock gemacht, fand ich. Auch eben, wie du sagst, diese Spannung hinten raus, jedes Tor, und das fand ich eigentlich das Geilste. Jedes Tor hat irgendwas bewirkt. Man hat das Gefühl, auch Lille, die haben weitergemacht und weitergemacht, weil wer weiß, vielleicht gibt es irgendeine Konstellation, wo das Torverhältnis wichtig ist. Und man hätte ja aus Lille-Sicht eben auch schon, weißt du, wenn es jetzt das letzte Gruppenspiel gewesen wäre, dann hätte man vielleicht dann auch schon ein bisschen langsamer gemacht. Aber so hast du ja gegen viel mehr Teams gleichzeitig quasi gespielt. Und das, finde ich, hat richtig Bock gemacht. Da gab es dann wirklich eben so ein paar Spiele, auch Aston Villa, Celtic, da ging es ja auch völlig ab. Also da waren auch innerhalb von 2 Minuten jeweils ein Doppelschlag und dann Aston Villa am Ende noch hinten raus 2 Dinger gemacht und gewonnen. Aber das war auch ein sehr, sehr wildes Spiel. Gab natürlich auch Spiele, wo es um wenig ging, so Girona gegen Arsenal zum Beispiel, da ging wenig. Aber sehr, sehr spannend und du hast gesagt, Stuttgart, leider auch meine Making News völlig daneben, haben sich gegen PSG nicht wirklich zeigen können. Ousmane Dembélé, muss man auch sagen, mit einem unfassbaren Spiel. Hat ja in der Champions League da einen Hattrick markiert, übrigens jetzt am Wochenende auch wieder einen. Also der ist gerade unfassbar gut drauf.
Ja, und dann auch noch gegen Brest, gegen die sie ja auch in der Champions League ran müssen.
Sogar. Genau, ja. Gegen den amtierenden Vizemeister aus Frankreich. Also das wird sehr interessant. Und das war eben in diesem Spiel auch einfach, ja, der war nicht zu verteidigen. Der hatte so ein Spiel, da, das haben wir, wissen wir auch alle als Bundesliga-Fans, wenn der eben so drauf ist und fit ist, dann ist der für mich einer der besten Dribbler und torgefährlichsten Dribbler der Welt. Und so war dann leider für den VfB mit diesem 1:4 die Champions-League-Saison beendet. Man hatte noch so ein bisschen gehofft. Brügge hatte ja zwischenzeitlich geführt gegen Man City. Das war ja auch vogelwild. Da hätte vielleicht sogar eine Niederlage auch gereicht. Aber ja, so war es dann eben leider. Auch weil Milan gegen Dynamo Zagreb verkackt hat. Das war ja auch eine absolut bodenlose Leistung. Milan vor dem Spiel auf Platz 6 in den Top 8. Und dann könnte man meinen, spielt man in Zagreb einfach ein solides Spiel, holt sich da 3 Punkte und dann ist man in dem Achtelfinale sicher. Aber nee, sie haben wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. Auch ein Platzverweis in der ersten Hälfte. Und jetzt sind sie 13. und müssen eben noch in die Zwischenrunde. Und das, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Das wird jetzt sehr, sehr interessant. Wurde ja ausgelost. Anton, hättest du lieber Man City gehabt, oder als Celtic?
Na klar, gib mir alle. Gib mir die doch her da. Man City? Haben die nicht gerade erst 1-5 gegen Arsenal verloren? Noch einen Satz muss ich, bevor wir auf die Paarung kommen.
Bitte,
zu Stuttgart.
Ja.
Ich fand's, was ich so richtig schade fand, die Stuttgarter haben von Beginn an gegen PSG komplett ängstlich gewirkt. Die haben in der ersten Halbzeit, haben sie sich hinten reingestellt, haben so ein bisschen gezittert und gesagt, bitte, bitte nicht so viel guten Fußball gegen uns spielen. Und in der zweiten Halbzeit haben sie mal ein bisschen nach vorne gespielt, haben so getan, als wenn sie eine Heimmannschaft in der Champions League wären, für die es ums Weitergehen gehen würde. Und dann war es okay. Das hat mich so angekotzt, weil du kannst doch nicht, ist doch egal, was das für ein Gegner ist. Vielleicht ist PSG auf dem Papier minimal besserer Kader, aber egal. Du spielst zu Hause, du bist vollkommen zu Recht in der Champions League und du bist vollkommen zu Recht in der Situation, dass du dich dahin gebracht hast, um jetzt gerade ein Endspiel ums Weiterkommen zu haben. Dann tu doch nicht so, als wenn du ein Aufsteiger bist, der gegen die größten Helden spielt und sich so ein bisschen mal einmurmelt und dann mal guckt, ob man vielleicht einen Konter fahren kann. Das hat mich so angekotzt, weil in der zweiten Halbzeit ging es dann phasenweise auch einfach besser, als sie dann mal selber gespielt haben. Klar, da hat PSG dann vielleicht auch einen kleinen Ticken zurückgesteckt, aber trotzdem, das hat mich sehr aufgeregt, das musste ich nochmal loswerden.
Ja, und zu Recht.
Klar, für die Bayern Losglück durch Thiago, der war ja die Losfee. Und ja, ich finde schon, klar, man sagt immer, ja, wenn man ins Finale da horn will, dann muss man ja alle schlagen. Natürlich muss man das, aber so eine Saison ist ja auch eine Entwicklung, sage ich mal, oder beziehungsweise es ist ja auch ein Marathon. Und manchmal tut's halt gut, wenn du innerhalb dieses Marathons nochmal eine gewisse Auffrischung in der Mitte oder gegen Ende bekommst. Und es ist halt angenehmer, sage ich mal, sich gegen einen vermeintlich leichteren Gegner, hoffentlich, in Glasgow zu spielen, ist auch nicht leicht, hoffentlich durchzusetzen gegen Celtic Glasgow dann und daraus nochmal mehr Kraft zu schaffen, als Gefahr zu laufen, schon relativ früh aufgeben zu müssen, beziehungsweise rauszufliegen. Also klar, am Ende muss man da alle Gegner schlagen, aber es ist ja, glaube ich, nicht wegzudiskutieren, dass es angenehmer ist, wenn sich Man City und Real selber dezimieren bzw. rauswerfen, als wenn man einen davon selber raushauen muss. Ich glaube, da spreche ich für alle Bayern und auch Fußballfans, da kann man mir, glaube ich, nur beipflichten.
Ja, ich finde auch, also das heißt ja nicht, wenn man ins Finale will und dann auch gewinnen will, heißt ja nicht, dass du die besten Mannschaften Europas auf dem Weg dahin alle haben willst oder brauchst. Also
genau,
beschwert sich niemand. Also ist Dortmund letztes Jahr ins Finale gekommen. Die hatten keine leichten Gegner, aber die hatten trotzdem Gegner, die man schlagen kann. Vielleicht jetzt mit Ausnahme PSG, da haben sie wirklich sich überraschend durchgesetzt, aber also, wenn du halt Real, City, Barcelona nacheinander bekommst, dann wird es halt einfach sehr viel schwieriger. Und deswegen, glaube ich, ist es völlig normal, da aus Bayern-Sicht sich zu freuen. Sonst, finde ich, Zwischenrunde sind viele Spiele dabei, die sehr offen sind für mich. Brest-PSG, da hast du richtig gesagt, da gab es jetzt am Wochenende schon mal so einen kleinen Vorgeschmack. Da hat sich PSG sehr deutlich durchgesetzt. Die sind ziemlich gut drauf gerade. Aber sonst für dich ein Matchup? Natürlich City gegen Real. Wer ist da für dich Favorit?
Boah, das ist echt schwierig. Aber ich würde schon sagen Real. Also jetzt gerade nochmal, die haben zwar beide jetzt am Wochenende verloren, aber City ja nochmal deutlich, deutlich dramatischer und höher. Und
ja.
Real ist so ein bisschen, fliegt unterm Radar. Es gab am Anfang, also hier in Deutschland zumindest, diese die Aufmerksamkeit für Hansi Flicks Barcelona, weil sie überragend in die Saison gestartet sind und da wirklich alles weggeschossen haben. Lewandowski, Rafinha, Lamin, überragend. Was ist denn gerade mit Barca? Oh, die sind Dritter. 4 Punkte hinter Real. Also Real hat sich da klammheimlich wieder zurück zur spanischen Spitze geschossen, auch wenn jetzt gerade, und das sind jetzt eben 4 Punkte, obwohl Real gerade verloren hat und Barca gerade gewonnen hat. Also Real ist eigentlich klammert man jetzt mal das Wochenende aus, sehr gut drauf. Mbappé findet immer mehr statt im Spiel der Königlichen. Also ich glaube schon, da wird sich Real durchsetzen müssen. Da sind sie zumindest mal mein kleiner Favorit.
Ja, würde ich schon auch sagen, man kann vielleicht so ein bisschen als neutraler Zuschauer darauf hoffen, dass City dann durch so einen absoluten Top-Gegner selber vielleicht auch noch mal so ein bisschen sich auf ein anderes Niveau heben kann. Aber das oder dem widerspricht vielleicht so ein bisschen das Spiel gegen Arsenal, das du schon erwähnt hast, da 1-5 verloren. Also bin ich auch sehr, sehr gespannt. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz zumindest die deutschen Teams aus der Europa League erwähnen.
Na, da ganz kurz, ja, dein Tipp bei Dortmund erstmal. Sporting Lissabon, auch nicht
richtig,
ganz ohne.
Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, stimmt. Ja. Sporting sehe ich ehrlich gesagt, also ist natürlich schwer zu sagen jetzt mit Kovac, aber ich sehe Dortmund da schon klar besser. Auch, glaube ich, ganz angenehm, erstmal in Lissabon spielen zu können und dann eben das Rückspiel zu Hause zu haben. Aber ja, ich glaube, Amorim, der Abgang nach Man United, der hat allen Seiten wehgetan. Und deswegen sage ich
wer
Dortmund.
Wer hätte das gedacht?
Ja, wirklich. Also jetzt warten wir nur auf den Gyökeres-Transfer.
Ja, also wenn Anton und Can den verteidigt bekommen, dann glaube ich auch, dass Dortmund da gute Chancen hat, weiterzukommen. Aber es könnte auch unangenehm werden. Also wenn Gyökeres dabei ist, darf man in dieser Saison Sporting niemals abschreiben. Richtung Europa League? Ja, auch da ganz erfreuliche Nachrichten eigentlich aus deutscher Sicht. Wir haben auch ein Team in den Top 8 mit Eintracht Frankfurt. Hoffenheim, trotz eines spektakulären 4:3 Erfolgs in Anderlecht am Ende, nicht in die Playoffs gekommen. Ja, ja. Bisschen schade, aber was soll's.
Ja, einfach zu schwach, die Europa-League-Saison von Hoffenheim. Hatten auch keine ganz einfachen Gegner, fand ich, mit zum Beispiel auch Tottenham, Lyon, schon ein paar ganz gute Teams dabei, aber also der Rest muss dann halt irgendwie auch passen und da war sehr viel, hat da nicht gepasst und Frankfurt, kann man nur sagen, die sind einfach Europa-League-Experten. Die kannst du da wirklich ohne Sorge, kannst du die da reinwerfen in den Wettbewerb und die machen dich stolz.
Ja, aber auch nett nochmal, dass sie Mats Hummels da den Sieg geschenkt haben am letzten Spieltag. Gegen AS Rom ja verloren. Und dadurch,
die wären sonst raus gewesen.
Genau. Haben sie Rom noch in die Playoffs gelassen. Und jetzt haben wir schon die Bundesliga abgehakt. Die Champions League abgehakt. Was fehlt da noch? Die Europa League abgehakt. Was fehlt da noch? Natürlich. Der DFB-Pokal. Und da machen wir jetzt mal ein bisschen Nachrichten.
Making News.
Und zwar steht diese Woche wieder DFB-Pokal an. Zwei Spiele sind es nur. Und zwar Stuttgart gegen Augsburg und Leverkusen gegen Köln. Und ich sag mal so viel, ich glaube, Stuggi gibt Gummi, springt hoch wie ein Flummi und besiegt Jes Torup zu Hause. Was meinst du? Drei Niederlagen in Serie für den VfB. Ne? Und die Augsburger, wie schon besprochen, seit 4 Spielen ungeschlagen. Glaubst du,
die Augsburger, haben wir ja schon drüber geredet, das ist dunkle Magie, warum die immer Spiele gewinnen.
Es geht auch nur in der Bundesliga, meinst du?
Ich finde auch immer, so eine Augsburger Siegesserie hat für mich irgendwie weniger Bedeutung als bei fast jeder anderen Mannschaft. also für mich auch Stuttgart-Sieger im Schwabenduell und dann, ich musste mit mir kämpfen, da kein Wortspiel mit Rhein und Rheinfall und so zu machen, deswegen sage ich jetzt einfach Leverkusen. Es wird aber, glaube ich, ein enges Ding. Es wird ein knappes Ding gegen Köln, weil die, glaube ich, auch so ein bisschen, die werden ein bisschen rotieren, die Leverkusener. Und deswegen, glaube ich, wird Köln da so ein bisschen, zumindest ein bisschen Stress machen.
Ja, ich suche meinen Kumpel namens Reinsch. Kannst du mal fragen, ob der da ist?
Hallo, ist da Reinsch?
Ist da vielleicht zufällig jemand, der Reinsch heißt?
Ah.
Hast du früher keine Simpsons geguckt, Junge? Mann.
Habe ich immer auf Englisch geschaut.
Okay, fair. Ich habe auch Köln-Fans im engeren Familienkreis, deswegen bin ich bei diesem Spiel definitiv für Köln, aber ja, ich glaube, die Vorzeichen sind dann leider doch recht deutlich. Aber wer weiß, der Pokal schreibt ja seine eigenen Gesetze. Und warum ist es eigentlich so komisch gesplittet, dieser Spieltag? Also wir haben dann ja noch Bielefeld gegen Bremen
und
Leipzig-Wolfsburg. 25.02. und 26.02. Habe ich irgendwas verpasst?
Na gut, dazwischen ist halt die Champions-League-Zwischenrunde. Aber ich frage mich, warum man nicht jetzt... Also die beiden Teams, die nach hinten geschoben wurden, sind die, ja...
Genau.
Also die Spiel, also gut, dass Leipzig dann raus ist, konnte man vielleicht da noch nicht wissen, aber ist ja egal. Also
ja, Leverkusen war aber genauso ja schon weitergeführt. Ja, also deswegen.
Ja, sehr seltsam. Verstehe ich auch nicht.
Ja, das macht gar keinen Sinn. Müsste ich mir nochmal anlesen. Aber dafür fehlt jetzt die Zeit. Moritz, guck mal, jetzt haben wir alles drin. Bundesliga, Champions League, Europa League und dann auch noch der Ausblick in Richtung DFB-Pokal. Also ich glaube, da kann man mit Fug und Recht von einer sehr gelungenen Folge sprechen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Da war einiges drin. Bremer Kartengewitter, Dortmunder Transfer auf der Trainerposition. Und wir sprechen natürlich auch in unserer kommenden Folge noch, falls ihr es heute vermisst habt, über die Deals der Woche. Denn wie gesagt, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Deadline Day und da wird noch einiges passieren und einiges ist auch schon passiert. Moritz, vielen, vielen Dank und ich freue mich jetzt schon auf alles das, was kommt.
Danke dir, Anton. Du hast gesagt, es war sehr viel drin. Wer die Schweizer Challenge League oder die rumänische Erste Liga vermisst hat, die wird vielleicht dann auch nächste Woche zum Thema werden. Diese Woche hatten wir einfach keine Zeit mehr. Es hat mir genauso viel Spaß gemacht und ich freue mich ebenso, Anton, auf die nächste Woche, auf den Pokal, auf die Bundesliga und natürlich auf die nächste Folge mit dir. Und tschüss.
Ciao.
Folgt uns auf Instagram @zweimannmaus.